Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute gucken wir uns mal die Zukunft an. Und zwar die Zukunft, die uns Sven Gabojanski, unser Interviewgast heute, ein wenig breiter aufstellt und vor allem den Zugang gewährt. Und deswegen hat er auch, um das hier vorweg, hier in der Beschreibung ans Geschenk hinterlassen. Das heißt, hier, wenn du auf die Beschreibung klickst, egal wo du das auch siehst, herum ist ein Link. Und da hat er Downloadbereiche hingestellt, also was zum Runterladen und auch einen Zugang zu speziellen Informationen. Alles, damit du dein Unternehmen besser für die Zukunft aufstellen kannst. Da ist sogar ein Termintool dabei. Das heißt, falls du jemanden sprechen möchtest zum Thema Zukunftsentwicklung für dein Unternehmen, das ist auch auf der Website drauf. Das siehst du alles natürlich dann auch gebührenfrei. Dementsprechend klick den Link an und dann bist du schon einen näheren Zukunftsschritt weiter. Also das mit der Zukunft, das machen wir heute.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute haben wir, wie in der Beschreibung schon zu stehen ist, den Sven Gabojanski. Das ist jetzt keine Überraschung, warum, er stand ja schon überall. Aber was ihr vielleicht nicht wisst, ist, der Typ war schon viermal auf dem Kilimandscharo, Berg, Afrika und 19 Mal Marathon und mindestens einen davon New York gefahren. Wir reden aber nicht über Sport heute, sondern über Leistung und Performance und zwar von deinem Unternehmen. Und der Sven Gabojanski, der hat einfach mal vor vielen Jahren, ich glaube jetzt ist das schon fast über 25 Jahre her, wenn wir sein Alter betrachten, und Zukunftsinstitut gegründet. To Be Ahead Zukunftsinstitut GmbH sitzt in Leipzig hier in Deutschland. Hat eine Crew von 42 Mann. Man kann das Thema Zukunftsforschung sogar studieren. Wenn er Lust hat, erzählt er uns noch was zum Studium. Aber seinen ganzen Lebenslauf werde ich jetzt hier nicht runterdrattern, sondern du als Hörer hast heute die Chance, vielleicht einen Blick in das Jahr 2035 zu werfen. Und das klingt vielleicht ganz verrückt, aber das macht der Sven mit seinem Team den ganzen Tag. Also er hilft den Unternehmen dabei, einfach der Konkurrenz davonzulaufen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Warum? Wenn du weißt, wie die nächsten Jahre in deiner Branche sich vielleicht entwickeln könnten, und woher der Sven das weiß, sagen wir auch nachher noch, dann bist du natürlich viel einfacher in deinen Entscheidungsprozessen. Du musst nicht mehr wie ein Vogel-Strauß-Politik den Kopf ins Sand stecken, gerade bei volatilen Geschäftszeiten und wirtschaftlichen Gegebenheiten, sondern du nimmst dir einfach die Zeit für dein Unternehmen und hörst dem Sven zu und beauftragst ihn auch. Warum? Das Ganze hier machen wir nicht zum Spaß, sondern der Spaß kommt, wenn du es umgesetzt hast. Warum? Du hast mehr Geld, mehr Liquidität, coolere Leute, geiles Geschäftsmodell und bist den Stress ein wenig weiter los als andere. Und das ist eine klare Aufforderung, an dich hier genau zuzuhören. Ich würde mir den Podcast mindestens zweimal anhören an deiner Stelle. Warum? Ich kenne den Sven schon ein paar Jahre. Wir haben schon ein paar Geschäfte gemacht zusammen. Das muss man ganz offen sagen. Das heißt, wir kennen uns schon sehr intensiv und sind uns nicht einfach mal im Zug begegnet. Deswegen meine klare Empfehlung, zuhören. Warum? Die meisten wissen eben nicht, wie die Zukunft aussieht. Und das ist deren Problem. Wenn du das Problem nicht mehr haben willst, dann Ohren aufgespitzt. Also hier ist Sven Gabojanski, To Be Ahead Zukunftsinstitut in To Be Ahead Think Tank. Und es ist ein Zukunftsinstitut GmbH in Leipzig. Also deutscher Mittelständler, der einfach weiß, wie die Unternehmen in Deutschland funktionieren und wo sie hin müssen. Also herzlich willkommen, Sven Gabojanski.
Lieber Kai, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig bei dir zu sein. Und du hast absolut recht. Aus meiner Sicht gibt es im Augenblick in dieser Wirtschaftslage nichts Wichtigeres, als zu wissen, wie meine Branche in 5 Jahren aussehen wird. Und wir sind Wissenschaftler, wir machen ab und zu Umfragen unter deutschen Unternehmen. Hast du eine Schätzung, wie viel Prozent im Augenblick sagen, nein, ich weiß nicht, wie es in 5 Jahren aussieht? Eine Schätzung, irgendeine Zahl?
Oh, dieses Mimimi in Deutschland ist bestimmt sehr ausgeprägt. Ich weiß nicht, wenn ich so die ganzen, irgendwo vielleicht 50-60% vielleicht.
Es sind genau 73,6%. Und das sagt nicht ich, sondern das sagen die von sich. Ja, das sagen die Unternehmer und Unternehmerinnen von sich. Ich weiß nicht, wie in 5 Jahren meine Branche aussieht. Und dann stehe ich davor und sage, ey, sag mal, warum nicht? Weil es gibt dafür Methoden und da brauchst du keine Glaskugel, brauchst du keine Kristallkugel oder irgendwas, sondern es gibt wissenschaftliche Methoden. Bei mir im Institut arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also das kannst du studieren, kannst du sogar promovieren. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du verstanden, wie das geht, nämlich mit wissenschaftlicher Methode zu prognostizieren, wie eine Branche, also A, B, C, all die Branchen in 5 Jahren aussehen. Und genau das machen wir. Wir machen das seit 25 Jahren. Und wenn du einmal weißt, wie deine Branche in 5 Jahren aussieht, naja, dann kannst du im zweiten Schritt deine Strategie, Also was musst du tun, um zum bestmöglichen, zum Idealzustand zu kommen in 5 Jahren, davon ableiten? Und das in der Tat, das machen wir für große, kleine. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir sind vor ein bisschen mehr als einem Jahr ist ein Unternehmen zu uns gekommen, das kennen viele von euch wahrscheinlich, jedenfalls die, die gerne mal einen Wein trinken. Havesco, einer der großen Weinhändler hier in Deutschland, die haben gesagt, Mensch, wie geht denn das? Das ist gar nicht so, also im Augenblick ist das Geschäft so ein bisschen schwierig, so ein bisschen wackelig. Wie geht denn das weiter? Na, und dann haben wir denen die nächsten 5 Jahre gesagt, ja, und mit ihm die Strategie gemacht. Und dann 12 Monate später kommt der Alexander Bowitzki. Also wir treffen uns wieder und das ist der Vorstandsvorsitzende dort und sagt, jetzt rat mal, was wir in den letzten 12 Monaten gemacht haben, sagt er zu mir, wie viel Umsatzwachstum in diesem eine, also in diesem speziellen Wachstumssegment, was wir für die entwickelt haben, 50% Wachstum. Ja, also in der Zeitung steht, der Mittelstand, dem geht's dreckig und das alle werden arbeitslos und alles bricht zusammen und Insolvenz und was weiß ich, was da alles in der Zeitung steht. Ja, ja. Und direkt daneben macht jemand 50% Umsatz plus. Und einfach nur, weil der weiß, also weil der sozusagen die Zukunftsentwicklung quasi vom Zufall befreit hat. Ja, das ist, der hat sie einfach in die Hand genommen, hat sie gestaltet, weil er weiß, wo es in den nächsten 5 Jahren hingeht. Kann jedes Unternehmen machen, ganz egal, ob du ein Konzern bist oder ob du ganz klein bist. Da gibt es die wissenschaftlichen Methoden dafür und kann ich euch gerne ein bisschen erzählen, wenn es euch interessiert.
Wichtig ist auch, dass du von der Größe her, weil du sagst ja der Vorstandsvorsitzende, da können ja schon einige Hörer wieder sagen, ach, das ist wieder für die großen industriepolitischen Sachen. Wir haben das Gleiche auch in der Förderung. Wir sehen ganz oft, dass jemand sagt, ja, Förderung ist nur was für die große Kopfhörer auf der Börse, aus dem Börsenpaket. Ich sage, nee. Förderung ist eigentlich für die kleineren und mittleren Unternehmen und Kleinstunternehmen, also bis maximal 250 Mitarbeiter. Und der größte Teil ist für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, weil das ist das Gros in Deutschland. Und die sind hier auch angesprochen. Also liebe Hörer, ja, verwechselt nicht und duckt euch nicht, wenn es hier heißt, ja, da kommt der Vorstandsvorsitzende. Das ist ein Beispiel vom Sven, der hat davon Hunderte. Wichtig ist, dass du das annimmst und ihm jetzt auch zuhörst, warum. Es geht ja um deine Zukunft und das um deine Familie und deiner Mitarbeiter und deines Vermögens. Das ist jetzt auch kein Witz mehr, sondern das ist eine ernste Sache. Ich bin ja froh, dass der Sven seine Zeit, und der hat nachher noch, wenn wir das hier aufhaben, hat er noch eine Veranstaltung und er hat sich die Zeit genommen, dir ein bisschen was aus der Zukunft erzählen. Also einfach mal, wenn du es hörst, auf dem Fahrrad, ja, rechts ranfahren und zuhören. Wenn du im Fitnessstudio hörst, würde ich mal das Laufband verlassen und mir Notizen machen. Das ist ja kein Witz. Also, du weißt also, der Sven macht also Zukunftsprojektion für Unternehmen und nimmt dir quasi das Problem weg, dass du unsichtbar deine Entscheidung treffen musst. Du kannst also in Zukunft sichtbar stark deine Entscheidung treffen. Stärker als die anderen, die einfach blind durch die Welt rennen. Das nur so zur Ergänzung. Also, das heißt, sag mal, wo stehst du selber mit deinen Leuten und sagst, wie sieht das 2030, 2035 aus? Im Großen und Ganzen?
Unsere Arbeitswelt wird sich natürlich wahnsinnig verändern in den nächsten 10 Jahren. Ja? Lass mich noch einen Satz zu dem sagen, weil du gesagt hast, hunderte Unternehmen, das stimmt, exakt sind es 706 Unternehmen, die wir im Augenblick gerade begleiten. Und das ist tatsächlich von oben vom Konzern bis runter zum Selbstständigen, zum Solo-Selbstständigen, gibt es natürlich unterschiedliche Formate, logischerweise. Also egal, wie groß da jemand ist, es gibt das richtige Format, wo dieser jemand, diese Unternehmerin, dieser Unternehmer sein Unternehmen zukunftssicher machen kann. Was ändert sich? Du hast gesagt 2035, also in den nächsten 10 Jahren, 9, 10 Jahren. Also erstens, ich muss eine Sache sagen, eine Sache, die den meisten in Deutschland nicht bewusst ist, weil in Deutschland jammern alle, dass es kein Wachstum gibt, seit 4, 5 Jahren fast. Ja? Wir leben gerade in einer Zeit, in der es das größte Wachstum in der Wirtschaft gibt, was es je in der Welt gab. Ich bin selber investiert in Unternehmen im Silicon Valley, die sind vor 3 Jahren gegründet, die haben jetzt eine Bewertung von 18 Milliarden US-Dollar. Von 0 auf 18 Milliarden in 3 Jahren. Gab es vorher noch nie. Gibt es aber in der Welt. Das Problem ist, dass viele deutsche Unternehmen oder überhaupt wir in Deutschland nicht angeschlossen sind an dieses Wachstum. Ja? Ich will jetzt nicht über alle reden. Natürlich gibt es ein paar tolle, ich kenne auch ziemlich viele davon, von denen, die da angeschlossen sind, aber ganz viele sind eben nicht angeschlossen. Und das ist das Wichtigste. Und woher kommt dieses große Wachstum? Wachstum kommt, wenn du einen Zukunftsforscher fragst, in aller Regel aus neuer Technologie. Wenn neue Technologie sich entwickelt, entwickelt die sich immer so in einer S-Kurve. Also sie beginnt ganz langsam, dann hebt sie ab, steigt total steil. Das ist der Moment, wo richtig Wachstum ist. Und dann erreicht sie so ein Plateau. Da ist der Verbrennungsmotor zum Beispiel gerade. Ja? Und wenn du es schaffst, dich immer da unten, wo gerade so die Technologie abhebt, damit zu verbinden, dann hast du das größte Wachstum, also für dein Unternehmen oder auch für deine Investments. Ja, kann man natürlich auch investieren in andere Unternehmen. Welche Technologien beobachten wir gerade, die dieses starke Wachstum haben? Wir reden gerade sehr, sehr viel über Kernfusion. Warum? Weil diese Welt, unsere Welt, zum ersten Mal die Chance hat, mehr Energie zur Verfügung zu haben, als diese Welt verbrauchen kann. Achtung, es ist mehr vorhanden, als wir verbrauchen können. Und nicht heute, aber im Jahr 2040, wenn sich die Kernfusion bis dahin entwickelt hat. Das ist ziemlich das Gegenteil von dem, was so heute in der Zeitung steht. Aber die Wahrscheinlichkeit, die technologische Prognose ist ganz, ganz hoch. Ja? Deshalb gehen diese Kernfusionsdinge alle so wahnsinnig schnell in die Luft. Quantencomputing, Medizintechnologien, das hat viel mit Genetik zu tun. Das hat was mit Ersatzteilorganen zu tun, mit Stammzelltherapien, mit Gentherapien und so weiter, wächst gerade riesig stark. Und dann hast du natürlich dieses riesige Wachstumsfeld von künstlicher Intelligenz, die es natürlich heute schon gibt, ja, in ersten Anfängen würde ich das mal bezeichnen, und die sich in den nächsten 10 Jahren noch viel, 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 viel stärker entwickelt. Und was das alles heißt, ist, dass die Prozesse in unseren Unternehmen eine signifikante, eigentlich nie dagewesene Produktivitätssteigerung, also Effizienzsteigerung haben. Ja, es geht viel, viel schneller. Du kannst in der gleichen Zeit viel, viel mehr machen oder mit viel, viel weniger Personal viel, viel mehr machen und so weiter. Und das ist tatsächlich noch nie dagewesen. Und die Unternehmen, die da angeschlossen sind, ich meine, die wachsen heute schon und die werden in der Zukunft wachsen. Und die nicht angeschlossen sind, denen wird, wie soll ich sagen, denen werden die Kunden weggenommen. Ja? Ich geb dir nochmal ein Beispiel. Einer unserer Kunden, einer von diesen 706, der hat im letzten Jahr, im Jahr 2025, ist ein kleines Unternehmen, ich glaube, den kennst du sogar, der heißt Frank Schifferdecker Hoch. FPZ GmbH Köln, also kleines, 25 Leute, seit 32 Jahren am Markt, mittelständisches Unternehmen, Gesundheitsbranche, machen so Rückenschmerztherapie und so Zeug. Der kam vor ein bisschen mehr als einem Jahr, Anfang letzten Jahres, kam der zu mir und sagte: Mensch Sven, das mit dieser KI, ich habe jetzt hier über ein Jahr lang dieses ChatGPT getestet und das ist auch alles ganz schön und es macht Spaß, aber irgendwie, ich habe kein Wachstum, ich habe kein Ergebnis, was mache ich hier falsch? Und habe ich dir gesagt, du Frank, mit welcher Methode setzt du das denn ein? Und da guckt er mich mit großen Augen an und sagt, wie Methode? Ich habe mir von ein paar Freunden, Business-Freunden empfehlen lassen, welche Tools die benutzen und jetzt habe ich die mal getestet. Da sage ich, Frank, Mensch, es gibt auf der Welt gerade mehr als 150.000 KI-Tools. Wie lange willst du testen, bis du zum Besten gekommen? Das ist Irrsinn. Ja, du brauchst eine Methode. Und dann habe ich ihm diese Methode, diese 5-Säulen-Methode erklärt. Dann hat er die Schritt für Schritt eingesetzt in seinem Unternehmen. Und der hat in 12 Monaten, im letzten Jahr, 2025, kann man auf unserer Webseite nachlesen, sagt er das ganz voller Stolz. Der sagt, ich habe mein bestes Geschäftsjahr gehabt seit 32 Jahren. Ich habe meine Neukundengewinnung versechsfacht. 630% Neukundengewinnung. Das liegt nicht daran, dass er jetzt KI-Experte ist. Frank sagt selbst von sich, er hat eigentlich immer noch gar keine Ahnung, wie das geht und was das ist, aber er hat einfach die Dinge in die Hand genommen, diese Methodik befolgt und macht da irgendwie 630%. Und diese 630%, die Neukunden bei ihm, die fallen ja nicht vom Himmel. Die hat er nicht neu gebacken, sondern die hat er anderen weggenommen. Deshalb sage ich das. Ja? Weil einige, die da aktiv sind, die nachher vorangehen, die machen richtig was und den anderen wird's weggenommen. Also jeden, der das interessiert, wie der Frank das gemacht hat, ich kann gern diese Methode auch kostenlos, also wir haben die aufgeschrieben, ja, die Säulenmethode, ja. Können wir gern kostenlos verlinken, könnt ihr es euch einfach
runterladen. Dann packen wir den Link in die Beschreibung und dann kann das jeder nutzen. Als Download auf eine Webseite gehen, also für die Hörer. Wir packen den Download in die Beschreibung rein. in die Shownotes rein und dann könnt ihr das vom Sven runterladen und das kennt ihr schon, E-Mail-Adresse eintragen, runterladen und nutzen. Und dann, ich sage euch gleich, alleine wird es zu kompliziert, richtet euch darauf ein, dass ihr einfach mal so ein paar Mitarbeiter oder einen oder einen halben vom Sven einfach mal anruft, ja, also nicht einen halben anrufen, sondern einfach mal fragen und dann wird das implementiert. Das geht ja nicht von alleine. Warum? Denkt immer dran, wir sind gerade am Anfang von KI. Ja, also ich finde das auch so, es ist am Anfang. Und da wäre es ja nicht so super schlau, wenn man das alleine probiert. Warum? Entscheidend ist, dass man schnell die Vorteile genießt und nicht durch über monatelanges Ausprobieren die Zeit wieder verbrennt, die man eigentlich mit KI hätte produktiv nutzen können. Also es geht darum, schnell in die Umsetzung zu kommen, schnell in die Ergebnisse zu kommen, weil dann hat das ja auch einen wirtschaftlichen Vorteil, einen ökonomischen Wachstumsfaktor. Also schnell heißt umsetzen mit Profis und nicht selber dann rumbasteln.
So ist es. So ist es absolut. Und da kann man, also in den Link können wir gerne auch gleich noch einen Kalender mit reinpacken. Also wer dann mit meinen Kollegen telefonieren will, packen wir einfach rein, einfach Termin buchen und dann einfach erklären lassen, wie der Frank das gemacht hat. Und viele andere natürlich auch. Ja.
Aber das ist auch das Thema, dass viele aber auch glauben, das, was da jetzt so Claude oder ChatGPT oder Manus und wie sie alle heißen, das sind ja alles verschiedene Funktionalitäten, dass das sogar das Ende ist, weil es schon so toll klingt. Das ist nicht mal vielleicht ein Promille von der Zukunft. Wir sehen ja auch bei Peter Consulting, wir haben ja Anfragen von Programmierungsunternehmen und die sagen, das und das haben wir vor und wir können ja so die nächsten 1-2 Jahre vorausgucken, weil das ja meistens Projekte von 1-2 Jahren Zukunft sind. Aber wir gucken auch nicht bis 2035, dafür gibt es den Sven. Aber was wir schon sehen, was 1-2 Jahre in der Zukunft auf den Markt kommen kann, also sehr nah an uns dran, da ist das, was heute auf dem Markt ist, ein Witz.
Ja, Witz. Definitiv. Einfach ein Witz. Lass mich noch mal ganz kurz in die Zukunft schauen, weil das, glaube ich, an der Stelle, also in dem Fall in die KI-Zukunft. Ja, es gibt natürlich für verschiedene Branchen Zukünfte. Das führt jetzt vielleicht zu weit, aber in die KI-Zukunft, das betrifft ja alle. Ich kann ja schon mal was verraten, wie der Frank das gemacht hat. Der hat kein ChatGPT genutzt, der hat kein Perplexity genutzt und so weiter. Was der gemacht hat, ist, der hat sich eigene Agenten gebaut. Agents, AI-Agents. Und zwar über 70 Stück hat er inzwischen. Hat er 12 Monate für gebraucht, 70 AI-Agents, die miteinander, die sich die Aufgaben sozusagen im Unternehmen hin und her geben sozusagen. Ja. Der Mensch ist quasi in bestimmten Prozessen schon draußen. Der Mensch guckt nur noch zu, macht Qualitätskontrolle, wenn mal was nicht stimmt, verbessert er, aber eigentlich die Arbeit macht die KI. Das ist der, also und nicht nur eine KI, wie gesagt, nicht nur ein Tool, sondern viele, viele kleine Agents miteinander vernetzt. Das ist das, was ihr heute machen müsst. Das ist nicht Zukunft. Das ist das, was heute passiert. Was der nächste Schritt ist, sind autonome Agents. Auch da gibt es die ersten schon heute. Die warten nicht mehr, bis du denen irgendwie eine Aufgabe gibst und dann fangen die an, irgendwas zu arbeiten, sondern die suchen sich quasi selbst Aufgaben. Also du gibst denen einen Rahmen und dann machen die selber und so weiter. Was außerdem noch dieses Jahr 2026 passiert, ist, dass wir den Start der Serienproduktion und auch des Verkaufes natürlich von humanoiden Robotern erleben. Ja. Also humanoide Roboter, das ist quasi eine KI mit Händen dran. Ja, nichts anderes. Das ist ein Roboter, der hat Hände und Füße. Die wird von ungefähr 80 Unternehmen in der Welt, werden diese Dinger gebaut. 60 in China, 20 im Rest der Welt. Die Amerikaner, die das bauen, kann man das bestellen, kostet im Augenblick 20.000 US-Dollar, wird aber erst Ende des Jahres ausgeliefert. Wenn du es bei den Chinesen bestellst, kostet 10.000 im Augenblick, wird sofort ausgeliefert. Ja. Und wenn du mit den Chinesen redest, wir reden ganz viel natürlich mit den Technologieführern, logisch als Zukunftsforscher, dann sagen die dir, naja, in den nächsten Jahren werden die Preise runterkommen auf 5.000, auf 2.000 und so weiter. Das heißt, also US-Dollar jeweils, ja. Wir rechnen damit, dass es im Jahr 2030 auf der Welt mehr AI-Agents gibt, als es Menschen gibt. Irgendwann, wir sind irgendwann bei 9 Milliarden Menschen, mehr AI-Agents als Menschen. Wir rechnen damit, dass es im Jahr 2040, das ist nochmal 10 Jahre weiter, mehr dieser humanoiden Roboter gibt als Menschen. Und wenn du jetzt wirklich auf, also 2035, deine Frage ist so genau in der Mitte, ja, wer ein echtes Zukunftsbild des Jahres 2035 haben möchte, der muss mitdenken, dass es an jeder, in jedem Raum, wo du bist, hast du sozusagen neben dir so ein Ding. Die, in jeder Wohnung. Warum? Weil das total billig ist. Wenn du die heute schon, kannst du die mieten für 400 Euro im Monat. Ja, das ist ja nichts. Und da können die Spülmaschine ausräumen und putzen und was weiß ich was. Natürlich in jedem Unternehmen, wo du irgendwas mit Hand machst, ja, die können in der Gastronomie können die abräumen und bedienen und kochen. Die können im Lager können die sortieren und Kisten hin und her fahren. Als Handwerker können die Rohre zusammenstecken, Fliesen verlegen und so weiter und so fort. Wenn du das nicht als Zukunftsbild hast, dann hast du kein Zukunftsbild. Dann hast du ein Vergangenheitsbild. Ja? Und meine, bei dir und deinen Kunden geht es ja ganz viel um Investitionen, um Zukunftsinvestitionen. Ich würde bitte niemals eine Investition machen mit einem Vergangenheitsbild. Das ist hochgefährlich, also für das Geld, ja, was du da investierst. Insofern, aus meiner Sicht, brauchst du natürlich gerade, wenn du investieren willst, ein Zukunftsbild. Okay, jetzt waren wir aber erst im Jahr 2026, also eigentlich erst dieses Jahr, da beginnt der Massenverkauf von diesen humanoiden Robotern. Was passiert nächstes Jahr, 2027, 2028? Da reden wir in unseren Zukunftsstrategien, die wir für die Unternehmen machen, von sogenannten Industry Models. Was ist ein Industry Model? Ein Industry Model ist quasi das Gegenteil von so einem kleinen AI-Agent. Das ist ein großes Modell für eine ganze Branche, mit vorgefüttert sozusagen mit all den Daten dieser Branche. Wenn du heute zu den Chinesen fährst, ich war letztes Jahr da, das war ganz einfach die Botschaft. Die Botschaft war, kauf dir eine Lizenz für so eine, die haben das Angebot, ja. Egal welche Branche, kauf dir eine Lizenz, schließ dich an und du kannst all die Produktivitätssteigerung nehmen. Jetzt werden wir Deutschen, wir sind ja kritisch bei chinesischen Industry Models. Wir werden keine chinesischen Industry Models nehmen. Wir warten noch 2 Jahre, bis unsere amerikanischen Freunde damit um die Ecke kommen und dann nutzen wir die. Ja? Deshalb dauert das eben noch bis 2027, 2028. Aber dann, jeder eurer Branchen, egal aus welcher Branche du gerade jetzt kommst, alle, die dazu hören, ihr werdet Industry Models haben. Mhm. Und die Frage ist, wer macht dann, also wie verändert das die Geschäftsmodelle, ja? Wie verändert das die Wertschöpfungskette und so weiter. Und jetzt vielleicht noch einen Blick ins Jahr 2030. Wir Zukunftsforscher, wir holen unsere Informationen ja aus den Köpfen, aus den Strategiechefs, den Technologie-Innovationschefs der besten Technologieunternehmen der Welt. Wenn du beispielsweise mit Richard Socher redest, Richard Socher ist einer der KI-Superstars im Silicon Valley, der Chief Scientist von Salesforce gewesen für ganz lange Zeit, inzwischen hat er sich selbstständig gemacht, ein Startup gegründet, Milliardenbewertung und so weiter. Wenn du mit dem Richard redest und den fragst, Mensch, was passiert denn in den nächsten 5 Jahren? Dann sagt er dir, ach so, übrigens, ich muss noch eine Sache dazu sagen, damit ihr wisst, was das für ein Typ ist. Der hat vor 10 Jahren, als er seine Doktorarbeit geschrieben hat, hat der in seiner Doktorarbeit das Prompting erfunden. Also das, wie man heute mit einer KI redet und Befehle gibt. Ja? Damals haben alle gesagt, so ein Quatsch braucht keiner, heute macht es jeder. Der hat sozusagen die Blaupause für das Prompting. Okay, und wenn du jetzt nicht über die Vergangenheit, sondern über die Zukunft mit dem redest, nächste 5 Jahre, sagt der, ist ganz einfach, kann man ganz einfach beschreiben, diese Large Language Models, die wir heute kennen, die wir heute aus der Welt der Bits und Bytes kennen, der Sprache, Bilder und so weiter, die wird überschwappen in die Welt der Moleküle. Der hat heute schon Unternehmen gegründet, die mit diesen Large Language Models neue Proteine finden, die es bisher noch nicht gab. Ganz zielgerichtet auf bestimmte Eigenschaften, die Proteine haben sollen. Als nächstes, sagt er, kommen wir zu Enzymen. Als drittes zu Molekülen, zu Molekülketten. Und im Jahr 2030 ist der größte Effekt von künstlicher Intelligenz gar nicht in der Welt der Bilder und Sprache, sondern in der Welt der harten Sachen, der Moleküle, des Materials zum Anfassen. Ja? Also jeder von euch, der in solchen handfesten Branchen arbeitet, bereitet euch bitte darauf vor, dass das schöne Ende sozusagen erst noch kommt, was die KI betrifft bei euch.
Das, was ist das für ein Beispiel? Du sagst, wer so in handfesten Branchen arbeitet, was meinst du damit so?
Naja, also ich meine beispielsweise jeder, der mit Material umgeht, also mit Baumaterial, nimm mal die Baustelle einfach, ja, oder was weiß ich, oder der Zahnarzt geht mit Zahnmaterial um, also jeder geht ja irgendwie so mit Material um. Diese Materialien, mit denen wir umgehen, die werden durch KI wesentlich besser, die kriegen bessere Eigenschaften, wir nutzen nicht mehr das, was irgendwie in der Natur halt so da ist, sondern wir nutzen wirklich dafür, dafür hergestellt ist. Ja? Und es geht sogar in die Biologie hinein, wie mit diesen Proteinen. Ne? Wir können tatsächlich synthetisch Dinge herstellen, die bisher nur biologisch wachsen, eben durch diese künstliche Intelligenz oder die künstliche Intelligenz in Verbindung dann mit Materialtechnologien. Und das wird die Art, wie wir arbeiten, das wird die Art, was das alles kostet, das wird die Geschäftsmodelle verändern, das wird die Art, die Wertschöpfungsketten, also wer verdient eigentlich in der Branche wirklich noch was, wovon hängt das ab und so weiter, wird es radikal verändern. Und das siehst du halt nur, wenn du ein Zukunftsbild hast. Ja? Also wenn du heute auf deine Gegenwart schaust, ja, dann siehst du es nicht. Aber wenn du einfach nur mal 5 Jahre, nur 2030 oder 31 jetzt, vorausschaust, dann hast du das vor Augen und kannst dich heute schon darauf vorbereiten und kannst diese Wachstumsmöglichkeiten, die es da gibt, kannst halt mitnehmen.
Ja. Viele, das war am Anfang auch so vor 5, 6, 7 Jahren, da habe ich selber noch gesagt, ja, so viele, gerade, weil wir gerade von humanoiden Robotern sprachen, dann habe ich immer gesagt, ja, so viele gerade arbeiten. Ich habe ja mal vor über 30 Jahren noch, ja, mindestens 35 Jahren, im Handwerk, Industriebereich so Kabelarbeiten gemacht. Ich habe ja meine Ausbildung genossen im Handwerk. Und dann habe ich gedacht, naja, so filigrane Arbeiten, das werden die nicht schaffen. Und in den letzten Jahren haben wir aber durch die Arbeit mit unseren Kunden auch gesehen, es wird nicht daran scheitern, dass irgendwas filigran ist, sondern ich glaube, und das sehe ich ja bei einigen jetzt schon in der Entwicklung unserer Kunden, das Material wird dann dem humanoiden Roboter angepasst. Das heißt, es kommt von zwei Seiten eine Veränderung. Einmal heißt es, ja, diese ganzen Roboter, bis die diese Fingerfertigkeit haben, oder wenn ich es auch von der Biogenetik sehe oder von der Biomechanik, dann sagen einige Mediziner, ja, so feine Mechaniken wie die Hände des Menschen, das kann so ein Roboter gar nicht nachmachen. Ich sagte, das müssen die gar nicht. Wenn ich überlege, wie heute teilweise mit 3D-Druck Häuser gebaut werden, da ist die Architektur des Hauses an die Möglichkeit der Maschine angepasst worden. Und das ist das, was ich glaube, die meisten verpassen. Die sagen sich, naja, wenn es filigran ist, ist mein Job gesichert. Ich sage, da wäre ich nicht so sicher. Warum? Du kannst Rohre durch Materialeffizienz heute verändern. Es gehen Kabel, da kann trotzdem Strom drauflaufen. Du kannst die ganze Verarbeitung aber so an auch also an Robotertechnik anpassen, dass die gar nicht so perfekt filigran arbeiten müssen, sondern da wird von zwei Seiten auf eine Lösung gearbeitet. Und das ist etwas, was ich ja auch bei unseren Kunden, nicht bei allen, aber einigen Kunden in der Entwicklung und der Innovation sehe, dass eben nicht nur der das bearbeitet, Humanoid-Robotechnik läuft, sondern auch das, was du gerade sagst, dass das Material, die Verarbeitungsgewerke, dass das alles läuft. Es gibt heute, wir haben Mauerroboter, Hausbauroboter, haben wir alles schon finanziert, auch von der Innovation her. Und diese Häuser stehen ja schon. Also es ist jetzt ja nicht, dass wir sagen, oh, das müssen wir uns mal angucken. Ich sage, nee, die gibt es wirklich und nicht nur einzelne. Oder als wir den ersten Mauerroboter gesehen haben, habe ich gesagt, so, was soll das so, ne? Der macht dir einfach mal das Grundgerüst auf 90 Grad eckig bei 100 Quadratmeter Grundfläche, ist der locker mal in 5 Stunden fertig. Also wir reden jetzt von, da steht eine Bodenplatte und dann macht er in 5 Stunden das Grundstück fertig. Dann sagen einige, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich sage, dann guckst du dir einfach mal an. Dann sagen die, ja, ist ja noch eckig und kantig. Ich sage, ja, aber komplett, das sieht aus erstmal wie ein Haus. Dass du da drin noch kein Elektrokabel hast, ist ja okay. Aber grundsätzlich ist der Job vom Maurer jetzt, weil einige sagen, ja, also alles, was so mit Handarbeit zu tun hat, das ist gesichert. Ich sage, nee, also aus unserer Sicht kann ich heute schon sagen, und du guckst ja wesentlich weiter in die Zukunft, darauf würde ich mich jetzt nicht mehr verlassen, weil die Sache ist schon eigentlich abgefahren. Der Drops ist schon gelutscht. Ja. Es gibt es nicht vielleicht die feinste Arbeit, aber es wird diese feinsten Arbeiten vielleicht gar nicht mehr geben, weil einfach von der anderen Seite einfach ein Material kommt, das sich einer gewissen Struktur vielleicht automatisch anpasst. Auch in der Medizin ist das ja so. Ne? Also nur das ist für die Hörer. Also denkt nicht nur in zwei Ebenen, sondern verbindet mal die Möglichkeiten von Material und Bearbeitung. Und mit einmal heißt es, oh shit, stimmt. Das könnte ja auch von beiden Seiten Veränderungen haben.
Ich kann dir ein ganz aktuelles Beispiel geben. Wir haben für im Augenblick rennen uns die Bauunternehmen so ein bisschen die Bude ein, ehrlich gesagt, weil bei denen drückt es, ja. Und zwar sowohl Hochbau als auch Tiefbau und so weiter. Und wenn du das heute analysierst, was da die schrittweise in den nächsten Jahren passiert, kommst du schon darauf, dass das Erste, was passiert, also wo wirklich große Wachstumsschübe drin sind, bis zu 50% Effektivitätssteigerung und sowas, ist schon die Bauvorphase, also die Planung, ja, die Konzeption und so weiter, ja. Also da, wo Denken und Konzeption und so weiter quasi Sprache im Spiel ist, also entweder gesprochen oder geschrieben oder gezeichnet. Und dann aber die Unternehmen, die dann sozusagen noch den gedanklichen Schritt weitergehen, die lassen sich von uns heute schon tatsächlich nach China führen. Ich habe vorhin schon ein bisschen über China gesprochen, weil in China hast du halt die besten autonomen Roboter im Augenblick, ja? Und zwar jetzt nicht nur humanoide Roboter, also auf so einer Tiefbaustelle, wenn es um Straßenbau oder sowas geht, dann kannst du mit menschlichen Händen nicht so richtig viel anfangen, ja? Aber dann gibt es eben andere Roboter und die gibt's alle, die fahren alle schon autonom in China über die Baustellen und das wird keine 5 Jahre dauern, bis die auch hier fahren. Also kurz gesagt, man muss sich sehr genau, und das meinte ich vorhin mit die eigene Zukunftsplanung vom Zufall befreien. Ich meine, so ein bisschen darüber reden kann ja jeder, dass es KI gibt und dass es irgendwie Roboter gibt. Das ist ja jetzt nichts Verrücktes. Ja, das kriegt ja inzwischen jeder hin. Aber genau zu wissen, wann ist der Zeitpunkt, an dem ich das Erste mache, nämlich meine Bauvorbereitungsprozesse und da irgendwie 50% Geld spare sozusagen. Wann ist die Phase, wo ich dann anfange, mit Robotern zu machen? Wann ist die Phase für das? Wann ist die Phase für das? Das ist dann eine echte Zukunftsstrategie. Ja, das ist dann eine echte Strategie, wo du genau weißt, aha, mein erstes Projekt, erst nächstes halbe Jahr ist das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das und wenn ich diesem Projektplan, dieser Projektroadmap wirklich so folge, dann habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, in 5 Jahren genau dort zu stehen, genau so gewachsen zu sein, wie ich es mir geplant habe. Das ist eine Zukunftsstrategie. Und das Schöne ist, also eigentlich, das ist jetzt gar nichts Neues, dass es solche Zukunftsstrategien gibt. Die großen Konzerne, die machen das schon seit Jahrzehnten, schon ständig. Ja? Dadurch haben die ein relativ planbares Wachstum. Also so 5-Jahres-Strategien bei Konzernen, uns gibt es seit 25 Jahren, die ersten 20 Jahre haben wir nur das gemacht, nur für Konzerne. Das, was die letzten 5 Jahre sich entwickelt hat, was aus meiner Sicht wirklich, wirklich großartig ist, ist, dass diese Elite-Methode von dieser wissenschaftlichen Zukunftsforschung, die vorher nur für Konzerne bezahlbar war, weil sie lange dauerte, teuer war und so weiter, die haben wir inzwischen so runtergebrochen, dass wirklich selbstständige Einzelunternehmer sie bezahlen können. Das sind dann natürlich andere Formate, logischerweise. Und dazwischen gibt es eben die verschiedenen Formate. Also kurz gesagt, es kann sich keiner mehr rausreden nach dem Motto, das können nur die Großen irgendwie, und ich kleiner, ich kann nicht. Nee, also wer heute aus meiner Sicht keine Zukunftsstrategie hat, wer kein Zukunftsbild hat, diese 73,6%, von denen wir vorhin geredet haben, muss ich ehrlich sagen, selber schuld. Also sorry, kannst du nicht mehr die Schuld abschieben. Es ist für jede Budgetgröße gibt es da bezahlbare Pakete. Wer keine Zukunftsstrategie heute für sein Unternehmen hat, der ist kein verantwortungsbewusster Unternehmer. Der überlässt die Zukunft den anderen und nimmt die Zukunft nicht selbst in die Hand. Würde ich nicht machen für mein Unternehmen.
Ich finde das ja auch so in Bezug zum Thema rechtlicher Vorgaben. Jede Gesellschaft im juristischen Bereich, also jede GmbH, muss ja schon so eine Zukunftsplanung vorhalten. Das hat sich ja, falls das noch jemand gehört hat, noch nicht, StaRUG, das Gesetz Stabilität und Strukturierung im Unternehmen. Und wichtig dabei ist, das ist aus der Insolvenzordnung abgeleitet. Ja, und man will vom Gesetzgeber her dafür Unternehmen gewinnen, ihre Zukunftsplanung wirklich schriftlich, elektronisch nach vorne zu vollziehen, damit einfach weniger volkswirtschaftlicher Schaden durch Geschäftsuntergang passiert. Und in so einer Zukunftsplanung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, die musst du vorhalten als Geschäftsführer, da ist es einfach sinnvoll, vielleicht solche Argumente, wie heute gehört, oder Ergebnisse von Analysen von Tobi Head GmbH, in so eine Planung mit aufzunehmen, um sie dann auch umsetzbar zu machen. Denn sonst wird ja Folgendes passieren. Wenn da jemand eine Investition plant mit uns, dann fragen wir auch ab, wo wollen wir in den nächsten Jahren stehen? Und auch wir haben die gleichen Ergebnisse. Viele sagen, liebe Feder Consultings hier, woher soll ich wissen, wo wir in 5 Jahren stehen? Da habe ich eine Glaskugel. Und dann denke ich immer schon so, mein Gott, das kann nicht sein. Ein Geschäftsführer, der heute nicht grobe Richtung weiß, was da in 5 Jahren so sein Weg sein soll. Wie will der in die nächsten ein, zwei Jahre erfolgsentscheidend planen? Weil wenn du nicht weißt, wo du in 5 Jahren stehen willst, kann ja die nächste Zweijahresplanung nur fehlerhaft sein. Weil ich muss mich ja erstmal um die weiter entfernte Zukunft kümmern, um dann mit eurer Methode, wie so arbeiten wir ja auch, rückwärts aufzugucken, zu sagen, was muss ich heute dafür tun, damit ich in 2030, 33, 35 oder noch weiter überhaupt noch ein Geschäftsmodell habe, was in diese Zeit dann passt. Das sind so die Elemente.
Dieses Rückwärts, was du sagst, das ist total wichtig. Wissenschaftlich betrachtet heißt diese Methode Backcasting, also zurückrechnen. Ja? Und lass mich ganz kurz den Unterschied erklären, weil das ist total wichtig. Die meisten Unternehmen, die von uns noch nichts gehört haben, die aber schon denken, ich will jetzt mal einen Zukunftsplan machen. Wie machen die meisten Unternehmen ihren Zukunftsplan? Die sagen, okay, ich will jetzt 5-Jahre-Plan machen und dann fangen die an, im ersten Schritt eine Analyse der Gegenwart zu machen. Also heute. Wie geht es meinem Unternehmen? Wie geht es meiner Branche? Vergleichen sich ein bisschen, machen eine Kundenbefragung. Wie geht es meinen Kunden? Und kriegen sozusagen in diesem ersten Schritt heraus, wo bin ich heute gut, wo bin ich heute schlecht, verglichen zur Konkurrenz. Ja, also meine Stärken und meine Schwächen. Und wenn das dein erster Schritt ist, was ist automatisch dein zweiter Schritt? Der zweite Schritt ist automatisch, dass du an deinen heutigen Stärken und Schwächen ein bisschen optimierst. Und das ist eine Strategie, da geht so, also wenn das alles funktioniert, geht so eine leichte Linie nach oben. Ja, so eine leicht ansteigende Linie male ich dann immer. Und dann sage ich, und das ist die Verliererlinie. Und dann gucken mich alle immer mit großen Augen an, wieso, die geht doch nach oben. Dann sage ich, ja. Aber die Gewinnerlinie, die geht viel steiler nach oben. Warum? Weil es Unternehmen gibt, die ihre Zukunft nicht durch die leichte Optimierung des heute Bestehenden planen, sondern die ihre Zukunft, genau wie du es gerade gesagt hast, aus einem Zukunftsbild zurückplanen. Die machen das genau andersrum. Die fangen nicht an mit einer Gegenwartsanalyse, sondern die analysieren zuerst die Zukunft. Also wie sieht in 5 Jahren meine Branche aus? Welche Technologien werden benutzt, welche Produkte, wie sehen die Kundensegmente aus, wie haben sich die Geschäftsmodelle verändert, wie hat sich die Wertschöpfungskette geändert. Das kannst du alles heute mit Methode prognostizieren. Und dann weißt du, wie in 5 Jahren die Branche aussieht. Und wenn du das als erstes gemacht hast, was ist dann der logische zweite Schritt? Dass du dich fragst, ja, wenn in 5 Jahren meine Branche so aussieht, wie muss ich denn dann aussehen? Also welches dieser Kundensegmente, die es da so gibt, bediene ich? Welche Technologien benutze ich? An welcher Stelle in der Wertschöpfungskette und so weiter? Also wo bin ich, wie muss ich dann in 5 Jahren sein, damit ich am stärksten gewachsen bin? Und jetzt kommt dieser entscheidende Schritt. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn ich schon weiß, wie ich in 5 Jahren sein will, wie komme ich jetzt dahin? Also von heute dahin. Und da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Ich könnte sagen, oh, ich überlege mir jetzt, was mache ich im nächsten halben Jahr? Und dann, was mache ich im zweiten Halbjahr und im dritten und im vierten und so weiter. Da kommst du wieder auf so eine leicht ansteigende Linie.
Ja.
Macht das bitte nicht. Wenn ihr heute wisst, wie ihr in 5 Jahren aussehen müsst als Unternehmen, wie euer Geschäftsmodell aussehen muss, dann müsst ihr euch als erstes fragen, was war der letzte Schritt, den ihr gemacht haben werdet in 5 Jahren, bevor ihr dort angekommen seid. Also auf gut Deutsch, was habe ich im Jahr 4,5 bis 5 gemacht? Und dann, was habe ich im Jahr 4 bis 4,5 gemacht? Und dann 3,5 bis 4 und so weiter. Also du rechnest zurück. In der Wissenschaft heißt das, wie gesagt, Backcasting. Habe ich mir nicht ausgedacht, die Methode. Die kann man studieren seit den 80er Jahren, letztes Jahrhundert ungefähr, an Universitäten weltweit. Wir Zukunftsforscher sind einfach nur Experten im Anwenden dieser Methode, weil wir das halt jeden Tag machen. Ja? Also was ich damit sagen will, die Frage, ob du dein Unternehmen zukunftsfähig aufstellst oder nicht, ob du dein Unternehmen auf so eine leicht ansteigende Linie bringst oder auf eine stark ansteigende Linie, an diesem Wachstum teilnimmst, ist eine methodische Frage. Die Frage ist, was tust du als ersten Schritt? Machst du als erstes eine Gegenwartsanalyse oder machst du als erstes eine Zukunftsanalyse? Und der Rest, der folgt daraus. Also, wenn ihr Lust habt, euch das mal anzuschauen, wie gesagt, bucht euch einfach einen Termin mit meinen Kollegen, die erklären euch das sehr genau und
individuell
für eure Branche, für euer Unternehmen.
Auch so von der Beratung aus unserer Sicht, warum wir diese Podcast-Folge machen. Wir fragen ja auch immer so, was ist die nächsten Jahre ab? Warum Marktanalyse, Datenanalyse, Konkurrenz, Umfeld, das ist ja alles analytisch. Warum? Die Investitionen, die langfristig finanziert werden, brauchen ja auch langfristig argumentative Unterlegungen, warum jemand noch langfristig Finanzierungsmittel bekommt. Ich hoffe, es haben alle so einfach verstanden. Soll heißen, heute haben wir das Jahr 2026. Wenn jemand sagt, Mensch, ich mache mal das Schlimmste, was man machen kann. Was ist das Schlimmste? Betongold, also eine Immobilie. Wenn jemand sagt, ja, wir wollen eine Produktionsstätte errichten und wir haben ja Kunden, die Produktionsstätten errichten und wir haben einen relativ großen Anbieter und viele kleinere auch und viele mittlere auch noch dazu. Und die kaufen dazu und errichten auch selber Produktionsstätten für das Thema Stahlbau. Und sagen einige, Stahlbau, Produktionsstätten, kann mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt ein Wachstumsfeld ist. Naja, wenn man immer dazu kauft, hat man natürlich viel mehr Marktzugang, man kann bessere Angebote machen, man kann auch da schon Effizienzgewinne steigern. Aber diese Gesellschaft, die guckt sich halt schon an und haben letzte Woche eröffnet den ersten grünen Stahlproduzentenstandort. So. Das hat was mit CO2 zu tun und mit Umwelt und tausend Sachen, will ich gar nicht im Detail erklären, aber der ist jetzt schon seinen anderen Wettbewerbern um Meilen voraus. Das hat er aber vor 5 Jahren, als wir das angefangen haben zu investieren, hat er das angefangen. Dann haben einige gesagt, ach, diese ganze Grünpolitik und so, das lassen wir mal lieber weg. Das kostet alles nur Geld. Das war für den wirklich eine Wahnsinnsinvestition. Das hat richtig Geld gekostet. Und wir mussten damals schon beweisen, warum darf so eine Produktionsstätte über 20 Jahre finanziert werden? Warum darf es überhaupt noch Fördermittel, also Zuschuss bekommen? Und das ist das, was der Sven gesagt hat. Wenn du also nicht wie die ganzen Verrückten, und zwar verrückt von der Intelligenz, und ich meine wirklich verrückt, ich meine nicht dumm, sondern ich meine verrückt und so beratungsresistent, wenn du das nicht sein willst, dann brauchst du ja einen Ansprechpartner, der dir sagen kann, du, deine Zukunft 2035, 2036, da wird aus der Sicht von 2036 einiges passieren. Und wenn du mit solchen Leuten sprichst als Hörer, dann du brauchst ja jemanden, der weiß, wie das da draußen aussieht. Du brauchst quasi sowieso Erkundungsoffiziere, die schon eine Vorhut bilden und quasi eine Zeitreise machen und dann kommen die zurück und sagen, pass auf, 2035 sieht so und so ungefähr aus. Ja, kann man auch nicht perfekt sagen, aber du hast mehr Informationen, als du sie heute hast, ohne so eine, ich sag mal, so ein Erkundungsteam. Und das ist elementar für dich als Hörer. Warum? Du sollst ja was mitnehmen hier aus dem Podcast und sagst jetzt, pass auf, alles klar. Wieso reden die immer so, ich wollte mich beim Sven melden? Naja, wenn du nicht weißt und wenn du kein Erkundungsteam hast für 2035, wie willst du dann die nächste Entscheidung treffen? Und unsere Kunden müssen das auch wissen, alle. Wir fragen die ja wirklich explizit nach, Mensch, haben Sie eine Zukunftsplanung und so? Ja, so die nächsten 1, 2 Jahre. Ich sage, nee, nee, wie sieht das denn so in 10 Jahren aus? Wir fragen das eigentlich immer. Und die wenigsten können dann wirklich sehr genau sagen, wie es aussieht. Wir müssen ja Argumente finden, um der Förderstelle, um der Bank, Eigenkapitalförderstelle, egal wo in Deutschland, Europa, dementsprechend das auch zu erläutern, wie das sich entwickelt, das Geschäft, und wie sich das ableitet an Umsatz, Mitarbeiterwachstum, Fachkräftemangel, Technik, Know-how, Innovation, Energie. Das sind ja alles Themen, die deine Zukunft als Unternehmer, wo du jetzt hier zuhörst, beeinflussen. Das heißt, du bist ja quasi schon verpflichtet, überhaupt zu wissen, wie der Großteil der Zukunft sich weiter für dich gestalten lässt. Und du kannst sie entweder gestalten oder du bist ein Teil der Gestaltung. Ich bin immer gerne der jemand, der sagt, Mensch, ich tue mein Möglichstes, um selber das zu gestalten, weil sonst ist immer das Thema zu sagen, ja, ich konnte nicht mich anders entscheiden. Ich sage doch, vor 5 Jahren hättest du dich anders entscheiden können, hast es aber nicht getan. Das ist so das Thema. Also das nur zur Ergänzung, warum du dich mit Zukunftsforschung immer beschäftigen musst. Du brauchst so eine Art Erkundungsteam, wie so ein, gibt ja genügend Science-Fiction-Filme, die einfach in die Zukunft gucken und wieder zurück. Und das ist jetzt wirklich der Tag oder heute oder die Zeit, wo du Menschen brauchst, die wissen, die waren da draußen schon mal. Wenn es auch nur im Geiste in der Zukunft war, aber die sind dir einfach mal geistig bis 2035 schon mal vorangeschritten und das nutzen solltest. Deswegen machen wir den Podcast, damit du weißt, ah, meine Branche 2035. Ich will dem Sven gleich noch eine harte Frage stellen, aber ich wollte das nur noch mal so einstellen. Ist das so in deinem Sinne, Sven, dass du das auch so siehst? Nicht, wenn ich was Falsches sage, sag Bescheid.
Nee, nee, definitiv. Ich hätte jedes Wort unterschreiben können. Genau.
Dann lass uns bitte, ich bin ja mal ein Freund von sehr direkter Sprache, das haben auch schon einige kritisiert, aber wenn wir das nicht artikulieren, was da in Zukunft passiert, und das ist jetzt nicht irgendwie Schwarzmalerei, sondern kannst du so einigermaßen, ohne Gewähr, jetzt für die Hörer, kannst du sagen, wenn nicht, ist auch okay, aber die Hörer sollen wissen, kannst du etwas sagen, was arbeitstechnisch auf jeden Fall verschwinden wir die nächsten, ich mache mal einen Horizont auf 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre. Das ist ja für viele sehr weit, aber ich finde, das ist relativ schnell abzuarbeiten. Was für Arbeitstechniken, was für Unternehmen, wenn du das sagen könntest, wenn nicht, dann sage es nicht. Ich möchte, dass die Leute Schmerzen bekommen beim Hören und die merken, oh, das war aber eine ernste Aussage. Gibt es da was, wo du sagst, also man kann heute ableiten, das und das wird auf jeden Fall so sich stark verändern, muss nicht verschwinden, aber sich so stark verändern, da ist Alarm und da brennt die Hütte heute schon.
Also, in der Tat kann man das machen und je dichter die Menschen, mit denen man darüber redet, je dichter die an dieser Technologieentwicklung, künstliche Intelligenz und so weiter, Robotik und so weiter, je dichter die dran sind, desto härter wird die Prognose. Das ist interessant, ja. Also wenn du mit den Leuten im Silicon Valley redest, wie sieht die Welt in 10 Jahren aus, dann sagen die, in 10 Jahren sind 80% der Jobs, die wir heute haben, weg. Die gibt es nicht mehr. Als erstes die Jobs, die mit Sprache, mit menschlicher Sprache, entweder gesprochen oder geschrieben, umgehen. Ja? Das sind so Jobs wie, naja, also die einfach Wissen generieren, recherchieren, filtern, neu zusammensetzen und dann irgendwie ausspielen. Ja? Egal, ob das jetzt Ärzte sind, die sowas machen, ob das Steuerberater sind, ob das Rechtsanwälte sind, ob das und so weiter. Und Achtung, ich habe gesagt, nicht 100%, sondern 80%. Ja? Das heißt, ein Arzt, den das betrifft, oder ein Steuerberater, wen auch immer, den das betrifft, der wird immer noch gewisse Tätigkeiten selber machen, aber 80% eben nicht mehr. Der wird ziemlich viel Zeit haben, sich um neue Kunden zu kümmern und zu wachsen oder so. Ja? Und das betrifft also erstens all die Jobs, die etwas mit dem Sortieren von Wissen zu tun haben, von Sprache. Ja? Wir reden über, damit ihr das versteht, warum ich das sage, wir reden technologisch gesehen über Large Language Models. Also das sind Sprachmodelle. Die können inzwischen besser sprechen, schneller sprechen als ich und teilweise präziser sprechen als ich. Ja? Wissenschaft. Mein Metier. 80% von dem, was bisher Wissenschaftler tun, werden Wissenschaftler nicht mehr tun. Aber sie werden in den 20% werden sie ganz stark wachsen. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel, was ich jetzt für eine Konsequenz daraus gezogen habe für mich. Ich meine, ich hätte jetzt den Kopf in den Sand stecken können und sagen können, ey, Zukunftsforschung macht in 3 Jahren sowieso die KI, jetzt schließe ich hier den Laden zu. Nee. Was wir gemacht haben ist, wir haben sehr genau wir haben so eine Kundensegmentpyramide der Zukunft gemacht. Wir wissen genau, wie unsere Kunden in 5 Jahren ticken werden. Wir wissen, dass da gibt es 9 verschiedene Kundensegmente, ja, also 9, ja, und da sind 2 dabei, 2 von 9, die noch mit Menschen reden wollen. Dann sind 4 dabei, die überhaupt nicht mehr mit Menschen, denen sind Menschen völlig egal, die haben eigene KI-Systeme, die wollen, dass das KI-System des Zukunftsforschers sich sozusagen andockt, ja? Und so weiter. Und dann gibt es noch so drei hybride Systeme, also oder Segmente. Das heißt, das, was ich euch bitte sagen, was ich euch sagen möchte, ihr müsst eine Kundensegmentpyramide der Zukunft vor Augen haben. Es hilft nichts zu wissen, wie früher eure Kunden oder wie heute eure Kunden. Nee, ihr müsst wissen, wie in 5 Jahren eure Kunden ticken. Ob die überhaupt noch mit euch reden wollen oder ob die selber eine KI, einen Agent im Einsatz haben und dieser Agent redet doch nicht mit einem Menschen, der will mit einem anderen Agent reden. Dann müsst ihr einen anderen Agent entwickeln. Ja? Ich geb dir ein Beispiel, was ich ganz oft erzähle, weil ich das so treffend finde. Wir haben vor kurzem gearbeitet für ein Entsorgungsunternehmen, ein regionales Entsorgungsunternehmen in Bayern. Heinz GmbH heißen die, Heinz Entsorgung. Also kurz, das sind Müllfahrer. Ja, die bringen einfach den Müll weg. Die holen den Müll ab und bringen den Müll weg. Und die wollten wissen, wie funktioniert in 5 bis 10 Jahren unsere Branche. Jeder redet von Kreislaufwirtschaft. Wer macht da überhaupt Geld und so weiter. Und dann haben wir uns das mit denen zusammen angeguckt und die haben festgestellt, Kreislaufwirtschaft ist ja ganz toll, aber für den Transport von Müll, das muss zwar noch jemand machen, aber da kannst du nichts mehr verdienen. Aber es gibt einen anderen Bereich innerhalb dieser Kreislaufwirtschaft, wo ganz, ganz viel verdient wird, und zwar in der Analyse der Daten. Weil Kreislaufwirtschaft heißt, irgendeiner in diesem Kreislauf muss die ganzen Daten aus dem Müll und aus und so weiter analysieren und alle anderen damit verteilen. Was machen die Müllfahrer? Die gründen eine Abteilung für Datenanalyse. Also wenn ja. sogar Müllfahrer eine Abteilung für Datenanalyse gründen können mit eigenen KIs und mit eigenen Agents und so weiter, das kann jetzt bitte jeder von euch. Ja? Und ich möchte keinen hören, der sagt, ich kann das nicht oder ich habe nicht KI studiert. Diese Modelle sind inzwischen so einfach. Das kann wirklich jeder. Und wer das nicht macht, der trifft selber die Entscheidung, dass er in 5 Jahren möglicherweise einfach auf einem Geschäftsmodell sitzt, wofür es schlicht kein Geld mehr gibt, nämlich das Hin- und Herfahren von Müll.
Muss man nicht machen. Also bei uns ist ja auch ein Beispiel noch reingehängt. Wir nutzen das ja auch. Und noch ist die Fehlerquote, also Fördermittelberatung ist komplex, weil es so viele Sachthemen verbindet. Aber in 5 Jahren wird es auch anders aussehen. Aber aktuell ist halt noch die Fehlerquote extrem hoch bei der Ausgabe. Wenn jemand sagt, ja, ich habe mir hier von ChatGPT eine Analyse machen lassen, dann ist der Fehler noch über 40%. Das kommt einfach daher, weil das Thema Fördermittel in sich sowieso schon so komplex ist. Und es muss einfach Rechtsthemen gewesen sein. Dann gibt es da die Minimishilfe, dann gibt es da eine maximale Fördergrenze und 1000 Sachen. Das heißt, dass da, wenn man da eine KI drauf trainieren würde, wir haben das jetzt ein paar Mal probiert, man kommt nicht an die Gesamtmenge der Daten, um eine Aussage zu treffen, die wirklich dann noch gerichtsfest ist. Dafür braucht es halt dann noch den Prüfer, das sind bei uns die Projektleiter, die haben wir schon, das System haben wir schon seit Jahren, also wir haben auch früher Daten zugekauft, heute macht das die KI, aber es muss halt jemand prüfen, der den Gesamtkontext rechtlich, steuerlich, finanziell, ökonomisch auch dann beherrscht. Noch ist das nicht machbar, noch. Aber ich gehe davon aus, wie hier alle, dass das in den nächsten 5 Jahren spätestens ist, der klassische Beraterjob, Fördermittelberater alleine, ist eigentlich überflüssig. So, ne? Wenn einige sagen so, was? Das sagt er so einfach? Ich sage, ja, na klar, wir sind nicht doof. Was aber problematisch wird, ist die strategische Einbindung von Finanzierung und Förderung in das Unternehmen rein. Warum? Auf der anderen Seite, das, was ich vorhin gesagt habe, sind ja auch Unternehmen, die mit KI arbeiten, die lassen sich ihre BWAs vielleicht von der KI prüfen. Der Steuerberater nutzt mehr KI. Das wird ja auch alles viel mehr ausgewertet werden können in kürzerer Zeit. Das heißt, ich habe viel weniger Aufwand, meine Buchhaltung quasi und mein Rechnungswesen zu prüfen. Und da dann strategisch im Unternehmen eine Entscheidung zu treffen, wie welche Sachen finanziert, gefördert oder auch investiert werden sollen, das ist bei uns heute schon die Hauptarbeit. Also klassische Fördermittelberatung wie früher, wo wir noch wirklich recherchiert haben, dann kam das Internet, also wir haben ja per Hand recherchiert und per Telefon, dann kam das Internet und haben einige gedacht, okay, der Job ist vorbei. Ich sagte, da fing der Job erst an, weil es immer mehr Förderprogramme gab. Und diese Komplexität, das ist für die Hörer wichtig, dass sie nicht denkt, wir sind davon ausgenommen. Nee, auch wir entwickeln uns weiter und wir helfen immer mehr Unternehmen, strategische Zukunftsfinanzierung so aufzubauen, dass man Förderprogramme integrieren kann. Also nicht denken, wir sind davon ausgenommen. Jeder ist davon, ich glaube, betroffen.
Ja, ja, definitiv. Definitiv. Und nochmal, es gibt auch in eurem Bereich wahrscheinlich, also jetzt habe ich zu euch tatsächlich noch keine Zukunftsanalyse gemacht, aber auch in eurem Bereich wird es so sein, dass es wahrscheinlich diese 2 von 9 Segmenten noch gibt, wo die Menschen wirklich mit dir, weil du eben kein bist, weil du der beste Fördermittelberater in Deutschland bist, ja, die wollen einfach noch persönlich mit dir reden. Aber dann gibt es eben auch ein paar Kundensegmente, die wollen halt einfach die Informationen haben, die wollen halt nicht mehr so persönlich mit dir reden, ja. Und die Entscheidung, und wenn man das weiß, dass in 5 Jahren eben meine Branche so und so tickt, ja, dann kann man heute die Entscheidung treffen, welches dieser Kundensegmente will ich bedienen. Und dann könnte man theoretisch die Entscheidung treffen, ich will nur die 2 Segmente bedienen, die wirklich face-to-face mit dem Kai reden wollen. Wenn du das entscheiden würdest, dann wäre deine Strategie, was du die nächsten 5 Jahre machen musst, eine völlig andere, als wenn du dich entscheidest, ey, diese 2 Segmente, die mit dem Kai reden wollen, die nehme ich mit, klar. Ist ja mein Home-Turf sozusagen, aber ich will die anderen, die mit KI reden wollen, die will ich auch. Weil dann musst du natürlich eine andere Strategie, dann musst du jetzt mit KI und so weiter und so fort, genau wie ihr es macht. Ja? Und das gilt für jeden von euch. Das gilt dieses Wissen darum, wie in 5 Jahren meine Branche aussieht, meine Kundensegmente aussehen. Erst das ermöglicht heute eine seriöse, verantwortungsbewusste Entscheidung zu treffen, was eigentlich ich in den nächsten Jahren machen muss. Und deshalb dieses Backcasting, deshalb dieses aus der Zukunft zurückrechnen. Weil wenn du nur auf heute schaust, auf deine heutigen Problemchen und deine Schwächen und deine Stärken, hast du das nie im Bild, hast du das nie im Fokus.
Ich hatte ja gefragt, so nach einer schmerzvollen Aussage von dir. Nun wollen wir die Hörer ja nicht irgendwie zum Ende des Podcasts mit so einer Horrornummer. Für einige ist es ja Horror, ich weiß das. Wir lesen das ja jeden Tag und du weißt das auch aus deinen ganzen Bereichen. Für einige ist das eine totale Last und das möchte ich hier auch nicht despektierlich gehört haben, sondern liebe Hörer, wir wissen, der Sven und ich, weil wir uns darüber auch austauschen, dass das für einige wirklich auch psychologische Belastung ist. Mir ist der Podcast heute besonders wichtig. Wir haben nur wichtige Podcasts, ist klar, sagt jeder von sich, aber mir ist es wichtig mit dem Sven, dass ihr euch an sein Team wendet. Warum? In einem Jahr hörst du diese Podcast-Folge vielleicht, ja, das ist 2027, und wenn du da nichts verändert hast, dann ist aber garantiert dein Umfeld schon in einem anderen Wandelprozess. Und heutzutage ein Jahr zu verlieren, das könnte an einigen Branchen schon echt an der Daseinsberechtigung knabbern, um es mal so nett faschen zu sagen. Also A, wir wissen, es belastet euch. Die Lösung wäre eine Entlastung. Eine Entlastung heißt, ihr fragt den Sven. Kontaktdaten packen wir in die Beschreibung rein. Das ist das eine. Das zweite ist, ihr wollt trotzdem positiv in die Welt gucken und dafür gibt es ja auch eine super Lösung. Warum? Wenn du weißt, was dich in Zukunft erwartet, hast du ja auch eine Möglichkeit, darauf hinzuarbeiten, das, was der Sven dir gesagt hat. Das heißt, auf der einen Seite kannst du also doppelter Gewinner sein. Du entlastest dich von diesen ganzen, sagen wir mal, Pseudo-Informationen draußen und sagst, ja, alle sagen, ja, oder man müsste mal, das hast du auch schon gehört. Ich finde mal lustig, wenn jemand sagt, man müsste mal, sagt, wer ist dieser Mann, ja, oder alle sagen das. Nein, es geht um dich als Zuhörer, als Unternehmer, als Entscheider, als Geschäftsführer, Inhaber und dass du dich darum kümmern musst. Das musst du einfach tun. Du musst keine Fördermittelberatung beauftragen, aber du musst dich um deine Zukunft kümmern und das kannst du nicht alleine. Deswegen brauchst du so ein, ich sag mal, Erkundungsteam, wie bei der Bundeswehr, die werden auch vorausgeschickt, um zu gucken, wie sieht das Gelände da in 3, 4, 5 Kilometern aus, damit wir da auch dementsprechend richtig hinkommen. Also nichts Besonderes. Sven sagt ja auch selber, er hat es nicht erfunden, aber die Anwendung ist es. Die Anwendung ist es, ja. Und das Herausfiltern der richtigen Anwendung, Schemata, das ist das Wichtige daran. Also wir wollen das ja nicht negativ belassen, sondern wir wollen was Positives sagen. Der Sven hat natürlich auch eine positive Aussicht. Und zwar, wenn er sagt, was untergehen wird, 80% der Arbeitspositionen, nicht der Arbeitsplätze auf der Welt, sondern der Arbeitspositionen werden sich so weit verändern, dass sie nicht mehr vorhanden sind. Dafür entstehen ja neue Felder. Ich möchte das auch nochmal hervorheben. KI-Berater hat es vor ungefähr 10 Jahren nicht gegeben. Ja, oder das muss man sagen, oder Operator an einer KI-Agent-Einheit hat es vor 5, 6 Jahren noch gar nicht gegeben. Vielleicht im Militär, aber nicht im zivilen Bereich. Das heißt also, aus dieser neuen Erkenntnis, was in deiner Branche passiert, kannst du ja auch selber, und das ist bitte meine Aufforderung, selber neue Arbeits, wie diese Müllmänner da, selber generieren. Das heißt, du bist jetzt in der Lage, noch was Positives vom Sven zu hören, weil der wird dir vielleicht sagen, Mensch, überleg doch mal, wie du in deinem Unternehmen, das ist das, was die Frage ist, so was muss ein Unternehmer tun, damit er die Zukunft besser gestalten kann? Also, das ist der Abschluss von Sven, den wird er nochmal vielleicht kurz oder ausführlich, je nachdem, wie er möchte, sagen, was kannst du als Unternehmer dafür tun, ja, nicht dich von dieser ganzen negativen Welle beeinflussen zu lassen, sondern was ist die Lösung? Die Lösung ist natürlich, ja. Sven in Kontakt zu treten, aber die Lösung für dich in deiner Branche, das würde mich freuen, wenn der Sven noch ein paar nette, positive Ausblicke für uns hat.
Du, total gern. Und zwar, ich will da 2 Sachen dazu sagen, weil das ist mir ganz wichtig. Es wird ganz oft irgendwie die Zukunft negativ dargestellt. Es ist aber wissenschaftlich gesehen genau andersrum. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft generell für unsere Welt, für unsere Kinder, für unsere Enkel positiver wird, dass die ein besseres Leben haben als wir, das ist viel, viel höher als das Gegenteil. Ja? Meine Kinder, die werden länger leben. Und nicht nur meine Kinder, ehrlich gesagt, auch ich lebe viel länger als meine Eltern. Das ist, also ich sage immer, wer die nächsten 10 Jahre überlebt, bei dem, was da technologisch in der Medizin passiert, wer die nächsten 10 Jahre halbwegs gesund überlebt, der wird 100 Jahre alt, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wer die nächsten 25 Jahre überlebt, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 125 Jahre alt. Ja? Das ist echt irre. Also kurz gesagt, die Welt entwickelt sich positiv. Durch diese ganze künstliche Intelligenz steigt der Intelligenzlevel auf der Welt. Also die Welt an sich wird intelligenter. Bisher in der Historie war es immer so, immer wenn es einen Intelligenzschub in dieser Welt gab, wurde das Leben der Menschen dann besser. Warum sollte das diesmal anders sein? Also prinzipiell möchte ich, deshalb bin ich so euphorisch immer, wenn ich über die Zukunft rede, oder investiere auch so viele, also viele Millionen meines eigenen Geldes in diese Zukunft, in unsere Fonds und in diese Zukunftstechnologien und so weiter, weil da ein Riesenwachstum ist, weil wir damit sicherstellen können, dass unsere Kinder ein besseres Leben haben. Und das machen im Augenblick, also ganz, also wir, auf der Welt haben wir 8,5 Milliarden Menschen, ja, 80 Millionen in Deutschland, das sind ziemlich wenige im Vergleich zu diesen 8,5 Milliarden, aber ganz viele dieser 8,5 Milliarden sind gerade auf diesem Weg. Die einzige Frage ist, also die kannst du ja nicht davon abbringen, die einzige Frage ist, sind wir in Deutschland angeschlossen? Kriegen wir es hin, uns, unsere Familien, unsere Kinder, unsere Unternehmen, unseren Kopf anzuschließen an dieses Wachstum, was es da gibt in der Welt? Das Wachstum gibt es eh. Das, ob das Deutschland mag oder nicht, das interessiert das Wachstum nicht. Das gibt's eh. So, und jetzt ist die Frage, wie schließen wir uns an? Das ist die einzige, aus meiner Sicht, relevante Frage. Und ich denke an dieser Stelle immer an meine Großeltern. Meine Großeltern ist die Nachkriegsgeneration. Also alles war kaputt nach dem Krieg. Und dann haben die Wirtschaftswunder aufgebaut. Und ich habe mich immer gefragt, ey, wie haben die das gemacht? Ja, nee, es war alles kaputt und plötzlich ein paar Jahre später Wirtschaftswunder. Und wenn du das analysierst, gibt es genau fünf Punkte, die du machen musst, um richtiges, starkes Wachstum aufzubauen. Was haben meine Großeltern gemacht? Erstens, die haben gesagt, den Kindern soll es mal besser gehen, wir müssen jetzt hart arbeiten. Die haben echt hart gearbeitet. Okay, das zweite ist, die haben damals eine neue Technologie, also eine Technologie, die damals neu war, genutzt, die gerade so vor dem Abheben war, das war der Verbrennungsmotor. Ja, da haben sie ganz viel drumherum gebaut. Das dritte ist, die Politik hat die Regulierung runtergemacht für diesen Verbrennungsmotor, also kein Tempolimit auf Autobahn. Interessanterweise, das ist das vierte, die Infrastruktur dafür war kostenlos. Die Autobahn kostenlos. Ja? Hat der Falsche gebaut, reden wir nicht so gern drüber, war aber trotzdem da. Ja? So, und Nummer fünf, Geld rein. Dafür haben die Amerikaner gesorgt. Wenn diese fünf Dinge zusammenkommen, dann erlebst du ein starkes Wachstum. Und das kannst du 40 Jahre später, das Silicon Valley. Was hat das Silicon Valley gemacht? Das hat genau 1:1 kopiert, was meine Großeltern gemacht haben. Die haben in alle Welt gerufen, all die Verrückten dieser Welt, kommt nach Silicon Valley. Das war damals ein ländliches Gebiet, hat keinen interessiert, ja, kommt nach Kalifornien. Da kamen die alle irgendwie aus allen Teilen der Welt, zu Hause ging es ihnen dreckig, die kamen dahin, haben gesagt, jetzt arbeiten wir richtig hart, damit unsere Kinder ein besseres Leben haben. Dann haben die eine neue Technologie genommen, das war nicht mehr der Verbrennungsmotor, sondern so Halbleiter, Silicon und so weiter. Dann haben die Kalifornien, hat die Regulierung runtergemacht, kostenlose Infrastruktur, Internet und Geld rein, Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunder seit 50 Jahren jetzt. Und jetzt sind in den letzten 10 Jahren nun auch noch die Chinesen an uns Deutschen so ein bisschen vorbeigezogen. Ja? Nicht die chinesischen Dörfer, denen geht es nach wie vor dreckig, aber die Megacities, die Sonderwirtschaftszonen. Warum? Weil die genau dasselbe gemacht haben, was meine Großeltern gemacht haben. Die haben gesagt, kommt aus all den chinesischen Dörfern, euch geht's dreckig, kommt in die Städte, da arbeitet ihr an einem besseren Leben, arbeitet hart an einem besseren Leben für eure Kinder. Dann haben die neue Technologie genommen, das ist jetzt nicht mehr der Verbrennungsmotor, logisch, sondern die KI, Genetik und so weiter. Sonderwirtschaftszone, also Regulierung runter, kostenlose Infrastruktur, Geld rein, Wirtschaftswunder. Und wir haben es erfunden, also unsere Großeltern. Das heißt, was ich eigentlich euch vorschlage, ist, nee, ihr müsst euch die Zukunft nicht ausdenken, ihr müsst überhaupt nichts Neues machen. Ihr müsst es einfach nur bitte so machen, wie es eure Großeltern schon mal gemacht haben. Ja? Und dafür, was braucht man dafür? Diese fünf Dinge. Harte Arbeit, das müsst ihr selbst machen. Wer nicht hart arbeiten will, der wird nicht wachsen. Neue Technologie, Prognose, wie entwickelt sich die Regulierung, Prognose, wie entwickelt sich die Infrastruktur, gibt es von uns. Überhaupt kein Problem. Egal, ob du ein kleines Unternehmen bist, ob du ein großes Unternehmen bist, ob du irgendwo in der Mitte bist, gibt es das passende Programm für dich. Und das Geld? Ja, bitte. Also wem sage ich das, oder? Das gibt es beim Kai. Und wenn diese fünf Punkte zusammenkommen, dann schließt du dich an Wachstum an. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne, dass das jeder von uns kann. Und ich habe, wie gesagt, über 706 sind es im Augenblick, Unternehmen, die wir gerade begleiten, genau auf diesem Weg, sich an dieses Wachstum anzuschließen. Also ich kann das, ich muss mir das nicht ausdenken. Ich sehe das jeden Tag in meinem Unternehmen, dass das geht. Und wenn jemand glaubt, dass es nicht geht, macht euch einen Termin mit meinen Kollegen, lasst euch erzählen, wie wir das in eurer Branche machen, lasst euch die Beispiele erzählen und so weiter. Und dann trefft einfach die Entscheidung. Aber bitte, wie auch immer ihr es tut, schließt euch an das Wachstum an. Es hat noch nie so ein hohes Wachstum gegeben wie heute in dieser Welt. Das ist unsere Verantwortung als unternehmerisch denkende Menschen, uns und die Menschen, die uns am wichtigsten sind, unsere Familie, unsere Unternehmen, an dieses Wachstum anzuschließen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir echt versagt.
Ja, es wird einfach, es klingt ja so einfach, was wir jetzt hier besprechen, aber es ist einfach mal nur am Ende wieder das Tun. Das, du kannst es hören, du kannst es sehen, wir veröffentlichen es auch als Videospur. Das Wichtigste, was du als Hörer, als Zuschauer machen musst, du musst einfach das tun. Klingt so, so verrückt, wie es ist, aber mehr ist es auch nicht. Warum? Du bist nicht alleine, du hast verschiedene Ansprechpartner. Wir machen das gerne mit dem Geld, Sven macht es mit der Zukunft und zusammen wird es einfach ein riesen Powerpack. Warum? Es gibt ganz viele Förderprogramme in diese Technologien. Nordrhein-Westfalen hat damit aktuell angefangen. Will ich nicht als Schlusssatz sagen, weil der Schluss gehört der Sven, aber da wird jetzt einfach, die haben ein extra Förderprogramm nur für Nordrhein-Westfalen gemacht zum Thema Air Defense Innovation. Die haben sich überlegt, Mensch, das Land Nordrhein-Westfalen, Mensch, wo können wir einfach in der Zukunft noch Gründer und Startups besser bei uns agglomerieren in Nordrhein-Westfalen? Also haben sie ein Schwerpunktthema in der Förderung gemacht, Air Defense, also Verteidigung. Muss nicht mal militärisch sein, also es geht nicht um Raketen, es geht darum auch Luftverteidigung. So, und dann werden damit einfach mal ein paar hundert Millionen Euro aus dem Haushalt freigestellt, damit Unternehmen daran arbeiten können. Das ist nur ein Beispiel. Oder wir haben einen Riesentopf in Berlin, wir haben in jedem Bundesland einen, aber da sind so Spezialbereiche, wo Menschen sagen, Mensch, das wusste ich alles gar nicht. Also wenn du in die Innovation gehen willst in Zukunft, um an einem Produkt zu arbeiten, was die Wachstum ist, gehst du erst zum Sven und sagst, Mensch, wie sieht das in Zukunft aus? Und dann hast du ja quasi eine Schritt-für-Schritt-Folge und dann überlegst du, wo du heute stehst und der Sven mit seinem Team sagt, hey, da, wo du heute stehst, da musst du folgende Änderung vornehmen, Stellschrauben drehen. Das ist so, wie du einen Motor einstellst, wenn der rumtackert und ein falsches Verbrennungselement hat, dann musst du den halt auch elektronisch einstellen. Und so musst du dein Unternehmen sehen. Also, es ist nichts Kompliziertes, du kannst es einfach nutzen und musst einfach für dich nur den Kontakt aufnehmen. Warum? Fragen kostet erstmal nichts, Umsetzung ist was anderes, aber um in die Umsetzung zu kommen, musst du erstmal Kontakt aufnehmen. Und wir weisen darauf explizit in dieser Folge hin, weil es so eine elementare Folge ist. Wir reden hier nicht über irgendein bisschen Förderung und Ablaufpläne von Finanzkonzepten, sondern das, was wir heute besprechen, wirkt sich auch auf unsere Federgruppe aus. Denn wenn die Unternehmen nicht mehr zukunftsorientiert nachdenken können und wir fast drei Viertel Unternehmen nicht wissen, wo sie hinwollen in Zukunft, dann haben wir natürlich auch viel mehr Aufwand, die Innovationsunternehmen zu finden, die Wachstumsunternehmen zu finden, die Investitionsunternehmen zu finden und auch natürlich dann weniger Argumente in die Zukunft zu argumentieren. Also du siehst, das schließt sich der Kreis und du bist ein Teil davon. Also an dieser Stelle kommt das Schlusswort gleich vom Sven. Der kann uns nochmal was als Botschafter mit hineingeben. Ich sage schon mal hier schönen, schönen Dank. Ich sage danach nichts mehr, wenn der Sven beendet hat. Dann machen wir ja auch Schluss. Ich sage nochmal vorab danke für die Zeit an Sven Gabojanski. Ja. Und mit seinem Team könnt ihr einfach reden, weil er einfach aus der Praxis das halt schon hunderte Male gemacht hat und auch vernetzt ist. Also das, was er sein Wissen hat, der ist regelmäßig in Silicon Valley einmal im Jahr. Ich weiß, dass er auch in den heißen Spots von Tel Aviv ist, mal abgesehen jetzt von kriegerischen Bereichen, wo es vielleicht nicht so perfekt läuft. Also die arbeiten da übrigens auch weiter, die Startups. Nur nicht, dass wir das vergessen. Ja, die sind einfach resilienter in solchen Themen. Das muss man auch mal sagen. Die haben Elektronik und IT und KI dazu genutzt, ihr Land einfach resilienter zu machen. Nur, dass ihr das nicht vergesst. Ne, die haben aus der Not auch tugendhaft neue Entwicklungen nach vorne getrieben. Es gibt sogar ein super cooles Förderprogramm, das die Kooperation zwischen Israel und Deutschland fördert. In der Innovation. Nicht, dass wir das vergessen. Also ihr merkt schon, da ist schon vieles von der Infrastruktur vorbereitet. Könntet ihr locker drauf auffliegen. Aber ist der deine Sache. Musst du einfach wissen. Musst dich aber nicht beschweren, wenn der Topf an dir vorbeigeht und du nachher Hunger hast. Also, Sven, ich sage nochmal herzlichen Dank an dich und dein Team, an die Technik, an all eure Leute. Ich weiß, da gehört immer ein ganzer Trost, so wie bei uns auch. Ich wünsche natürlich all euch eine super Zukunft. Wir sehen uns zwischendurch immer wieder. Aber dir gilt das Schlusswort mit deiner Botschaft für unsere Hörer und Zuschauer. Und danach ist einfach mal Ende. Warum? Dann ist Tun angesagt.
Yes, yes. Kai, erstens vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Und ich will das Schlusswort auch wirklich, wirklich kurz halten. Ich will euch noch einen Gedanken mitgeben. Und das ist dieser Gedanke, an dem ich meistens erkenne, ob jemand, der vor mir steht, ein Startup-Gründer oder ein Unternehmer, der, wo wir mit unseren Fonds dann entweder investieren oder nicht investieren, dieser Gedanke, mit dem ich erkenne, ob der für mich investable ist, also ob ich mein Geld in den investieren möchte. Und dieser Gedanke ist ganz einfach. Es gibt Menschen, die vertrauen ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und es gibt Menschen, die vertrauen den Möglichkeiten der Zukunft. Und es gibt Menschen, die vertrauen ihren Erfahrungen der Vergangenheit mehr als den Möglichkeiten der Zukunft. Und es gibt Menschen, die vertrauen den Möglichkeiten der Zukunft mehr als ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wenn du ganz neutral auf diese Frage schaust, was ist eigentlich größer? Was ist logischerweise größer? Die Möglichkeiten der Zukunft? Quasi unendlich. Oder deine Erfahrungen aus der Vergangenheit? Also ich schaue auf die Leute, die den Möglichkeiten der Zukunft mehr vertrauen als ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Weil diese Leute sind die, die automatisch auf den Gedanken kommen, ja komm, jetzt mache ich mir ein Zukunftsbild. Und dann mache ich aus den Möglichkeiten der Zukunft, mit denen verbinde ich mich und baue die große Zukunft für mein Unternehmen. Vertraue den Möglichkeiten der Zukunft mehr als deine Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das ist der Schlüssel. Bis bald.